Hier ist der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung am heutigen Freitag. Mein Name ist Christoph Sochert und ich begleite Sie wie immer durch diese Sendung. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, wo immer Sie gerade sind, im Auto, beim Sport, beim Kochen, wo auch immer. Unsere Sendung können Sie schließlich überall hören, auf allen Endgeräten, auch auf dem Smartphone. Zu unserem ersten Thema. In diesen Tagen wurden zwei Bildungsberichte veröffentlicht, nämlich der Bundesbildungsbericht und der Bericht der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. Auf beide Berichte schauen wir. Später schalten wir zu einem Livestream nach Berlin. Jetzt erstmal ein Blick in die Ergebnisse des Bundesbildungsberichtes. Der erste Trend ist klar. Der Drang zu höheren Bildungsabschlüssen scheint vorbei zu sein. Die Quoten beim Übergang auf das Gymnasium sinken, ebenso die Absolventenquoten beim mittleren Schulabschluss und auch beim Abitur. Außerdem sehen die Autoren des Berichts Defizite in der Digitalisierung, sowohl in den Schulen als auch bei den Schülern. Darüber haben wir ja auch schon an dieser Stelle mehrfach berichtet. Die Corona-Wochen waren in unseren Schulen eine Art Feldversuch. Ein Feldversuch mit viel Engagement, aber der auch Lücken aufzeigte. Vor allem halt in der Digitalisierung. Viele Schüler sind zu Hause digital kaum zu erreichen, aber es gibt auch Lehrkräfte, die unsicher sind in diesem Bereich und dann lieber gar nichts tun. Und letztendlich fehlt es auch an der digitalen Infrastruktur. Von den Autoren des Bundesbildungsberichtes kommt dann auch eine klare Empfehlung. Digitale Medien lassen sich nur dann nachhaltig ins Lernen einbinden, wenn neben einer besseren technischen Infrastruktur auch verstärkt in die Qualifizierung der Lehrkräfte investiert wird. Aber auch grundsätzliche Defizite bei den Schülern werden angesprochen. Es hat zwar heute fast jeder ein Smartphone, aber über alle Bildungsbereiche hinweg verfüge ein beträchtlicher Teil der Kinder, Jugendlicher und Erwachsenen bislang allenfalls über rudimentäre digitale Kompetenzen, heißt es. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz KMK, Frau Stefanie Hubig, nannte als Beispiel den Umgang mit den sogenannten Fake News. Auch die Lage bei der Berufsausbildung bleibt angespannt. Obwohl es freie Ausbildungsplätze gibt, in Düsseldorf zum Beispiel aktuell über 1000, bleibt ein Teil der Jugendlichen ohne Lehrstelle. Die Bildungsexperten empfehlen, soll der Fachkräftebedarf langfristig gedeckt werden, müssen zudem mehr Betriebe darüber nachdenken, auch Jugendlichen ohne oder mit sehr niedrigem Bildungsabschluss die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben. Blickt man dagegen auf das Thema Studienorientierung, dann erkennt man, dass das Interesse an einem Studium weiterhin ungebrochen ist. Im Bildungsbericht wird damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Studienplätzen bis 2030 auf dem heutigen Niveau bleiben wird. Pro Jahr fangen rund 500.000 Menschen ein Studium an. Die Arbeitsmarktchancen für Akademiker werden als nach wie vor sehr gut bezeichnet. Das waren Einblicke in den deutschen Bildungsbericht, der gestern veröffentlicht wurde. Dazu gibt es auch noch mehr Infos bei uns im Blog unter klugeköpfe.nrw bzw. kompetenzzentrum-düsseldorf.de. Ja, und mit diesem Thema beschäftigt sich auch der neue Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. In einem Livestream mit Staatsministerin Dorothee Bär und dem Autor der Studie, Axel Plündecke von IW in Köln, wurden die Ergebnisse in Berlin jetzt gestern vorgestellt. Unser Produzent Frank Wiedemeyer hat die wichtigsten Passagen für uns zusammengeschnitten. Wir machen etwas Musik und hören dann in dieses Gespräch hinein.
Ja, ab Mitte März hatten wir die Schulschließungen in Deutschland und wir wissen eigentlich auch schon, in 2018 durch PISA, dass der Einfluss des Bildungshintergrunds der Eltern auf die Ergebnisse wieder gestiegen ist, nachdem es davor einige Fortschritte gab. Und durch die Schulschließungen wird jetzt befürchtet, dass dieser Effekt wieder noch größer wird. Und wenn man die Obergrenze der Auswirkungen von Schulschließungen messen möchte, gibt es dort eine Reihe an Erfahrungen aus der Vergangenheit, empirische Untersuchungen zu längeren Unterrichtsausfall durch Lehrerstreiks, durch Schülerstreiks in Belgien, in Chile, in Argentinien, und die zeigen doch sehr deutlich, dass es dort dann nach diesen Unterrichtspausen deutliche schlechtere Testergebnisse gab, schlechtere Übergangsquoten zu höherer Bildung, auch später geringeren Arbeitsmarkterfolg, und gerade in Mathematik sind die Auswirkungen dort sehr deutlich spürbar. Auch andere empirische Studien zeigen, dass man ein Drittel eines Schuljahres nicht besuchen kann und der ausfällt, etwa dauerhaft mit Gehaltseinbußen von 3-4% im Lebenseinkommen zu rechnen ist. Es gibt auch Studien zum Summer Gap, die gucken die großen Pausen in den USA an, und auch da sieht man, dass gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten stark zurückfallen in dieser Phase. Auch aktuelle Projektionen aus den USA versuchen hochzurechnen, wie die Schulschließungen auch in Amerika sich auswirken, und die zeigen, dass gerade in mathematischen Kompetenzen der Einbruch sehr groß ist, und der Einbruch ist umso größer, je jünger die Schüler sind. Das heißt, bei Schulen in der dritten oder vierten Klasse sind die Effekte noch mal deutlich gravierender als in der Klasse 8 oder 9. Natürlich kann man durch Homeschooling versuchen, die Lücken zu schließen, aber im Prinzip ist das Homeschooling sehr stark mit Hausaufgabencharakter versehen. Wir wissen von den verschiedenen Untersuchungen, die es in dem Bereich gibt, dass das sehr schwierig ist, dass man da sehr selbstreguliert lernen muss, Selbststeuerung, Zeitmanagement, Verantwortungsübernahme, Priorisierung von Aufgaben, Kompetenzen, die nicht im Kern des Unterrichts in der Schule bisher vermittelt worden und wo viele Schüler gerade Probleme haben, die eher aus bildungsfernen Haushalten kommen. Und dann gibt es auch Untersuchungen zum zeitlichen Umfang vom Homeschooling, und auch die zeigen, selbst in der Oberstufe, in Klasse 11 und 12 an Gymnasien, dass rund 40% der Schülerinnen und Schüler weniger als 2 Stunden pro Tag sich mit Schulstoff beschäftigen. Also auch hier ein Großteil der Schüler nur in sehr geringem Umfang teilnimmt. Auch aktuelle Untersuchungen aus den USA zur Nutzung von Online-Mathematikprogrammen CERN, die schon vor der Corona-Krise genutzt wurden, erkennt man, dass nach der Schulschließung ein Leistungseinbruch feststellbar ist, und der ist umso größer, je schwieriger das soziale Umfeld der Schülerinnen und Schüler ist. Also um die Verschärfung der Ungleichheit der Bildungschancen entgegenzutreten, planen ja die Kultusminister nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zurückzukehren. Das darf aber in keinem Fall dazu führen, dass man bei den Bemühungen und auch Fortschritten, die durchaus in einzelnen Schulen schon erreicht wurden, im Thema Digitalisierung nachlässt, denn die Notwendigkeit nimmt eher noch zu. Denn auch nach den Sommerferien kann es immer wieder vorkommen, dass es Szenarien regionaler oder temporärer Schulschließungen gibt oder dass Lehrkräfte nicht in ausreichender Form verfügbar sind im Präsenzunterricht, sodass man auf Blended Learning setzen muss. Ferner, natürlich bieten digitale Lernangebote auch tolle Möglichkeiten, Rückstände wieder aufzuholen, die entstanden sind, und auch generell im Normalmodus sehr, sehr gute Möglichkeiten, die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Die Voraussetzungen sind aber schwierig. Wir wissen, dass nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrkräften in der Vergangenheit schon digitale Endgeräte im Unterricht eingesetzt werden, dass die Computerausstattung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schlecht ist, dass die Verfügbarkeit von WLAN nicht in allen Schulen verfügbar ist und dass die Lehrer vor allen Dingen an digitalisierungsbezogenen Fortbildungen im internationalen Vergleich kaum teilgenommen haben, und auch gegenseitige Unterrichtshospitation, das zeigt uns die ICLS-Studie, eher sehr selten vorkommen. Also zunächst ist es wichtig, den Prozess voranzutreiben. Das heißt, ganz wichtig auch in der Situation jetzt deutlich zu machen, dass wir mit diesem Prozess der Digitalisierung jetzt nicht stoppen, wenn es wieder zum Regelunterricht zurückgeht, sondern konsequent weitermachen. Und aktuelle Befragungen zeigen auch, dass ein Teil der Lehrkräfte durchaus in der Situation die Chance sieht, digitale Lernangebote zu etablieren. Aber der Nutzen wird von den meisten auch positiv eingeschätzt. Aber bei der Einschätzung des Zeitaufwands durch digitale Medien zeigt sich eher ein gemischtes Bild. Und da sehen Lehrer und Lehrerinnen große Herausforderungen. Die Bildungsverwaltung sollte zusammen mit den Lehrkräften eine gemeinsame Vision entwickeln, wo es mit der Digitalisierung hingehen soll, wie auf verschiedene Szenarien reagiert werden und wie man da sehr konsequent und einheitlich vorgeht. Und diese Kommunikation ist ganz entscheidend, die auch Richtung Eltern und Schülerinnen und Schüler sehr einheitlich und transparent stattfinden sollte. Dann brauchen wir natürlich Zeitressourcen bei Lehrkräften für die digitale Weiterbildung, die ganz zentral ist, dass die auch entsprechend umgesetzt werden kann. Wir brauchen die Angebote. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler ohne eigenes Equipment an digitalen Endgeräten diese mit Leihgeräten zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist sehr gut, dass die Bundesregierung da 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Wir müssen dann schauen, ob das reicht oder ob man da nochmal nachsteuern muss. Aber auch die beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer nutzen ihre eigenen Geräte. Und auch hier ist, wenn man eine Digitalisierung ernst nimmt, auch zu überlegen, ob das nicht zur Ausstattung dann auch der Beschäftigten im System Schule zählen sollte. Insgesamt, und das ist auch noch ein zentraler Punkt, ist das ganze Thema IT-Administration. Und hier ist es in den Schulen natürlich nicht vorhanden. Es gibt keine professionellen Kräfte, die sich mit dem Thema IT-Ausstattung, digitalen Lernformaten entsprechend beschäftigen. Und daher ist es wichtig für die 40.000 Schulen, die wir in Deutschland haben, mindestens 20.000 Personen zusätzlich zu beschäftigen, die sich mit dem Thema IT, mit dem Thema Digitalisierung auskennen und vor Ort auch dieses Thema vorantreiben, als Personen verankert sind, die eine Verantwortung und Unterstützung für dieses Thema ausüben. Das würde aber eher zusätzliche Ausgaben von rund 2 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten für das Bildungssystem. Die Bundesregierung hat auch dort einen Impuls gesetzt im Konjunkturpaket, aber der ist noch nicht ausreichend, um diese dauerhaften Kosten in Höhe von 2 Milliarden Euro finanzieren zu können für multiprofessionelle Teams an Schulen, die man in dem Bereich dringend braucht, zur Unterstützung der Lehrkräfte. Wichtig ist es dann, den Prozess auch Erfolge sichtbar zu machen. Es gibt schon viele Schulen oder einige, die als Smart Schools, als MINT-EC-Schulen, als digitale Schulen, als MINT-Schulen, MINT-freundliche Schulen in dem Bereich positive Akzente setzen, die noch stärker sichtbar zu machen, davon zu lernen, ist sehr wichtig, auch Erfahrungen aus Modell- und Netzwerkschulen zu nutzen. Letztendlich ist es aber wichtig, um den Prozess dauerhaft in der Kultur zu verankern, dass wir dieses multiprofessionelle Personal an Schulen dauerhaft finanzieren, den Digitalpakt durch die Länder dauerhaft sicherstellen und dann digitale Formate nutzen und entwickeln, weil sie gigantische Skalierungspotenziale bieten. Wenn Sie also ein Mathe-Tool programmieren, haben Sie hohe Fixkosten. Das können aber in den nächsten Jahren in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler nutzen. Und das ist also gerade der große Vorteil der Digitalisierung. Die Skalierung bietet sich da besonders gut an. Und daher ist es wichtig, durch Weiterbildung, gegenseitige Unterrichtshospitation die Qualität zu steigern. Und über mehr Schulautonomie vor Ort, auch mehr Budgets und Verantwortung, ist es auch möglich, vor Ort der Verantwortung gerecht zu werden. Wir haben aktuell oft eine, sagen wir mal, Zerstückelung von Verantwortung in diesem Themenfeld, was gegenseitig zur Verhinderung bei Fortschritten auch beitragen kann.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich seit 2013 auch die zuständigen Förderprogramme haben. Ich habe, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode jedem Bürgermeister und jedem Landrat gefühlt in Deutschland Förderbescheide in die Hand gedrückt. Und da sind natürlich die Strukturen sehr unterschiedlich. Wir haben einen extremen Fortschritt gemacht, aber erst ab 2013, weil es davor auch noch nicht so implementiert war, ist es ja erst Ende 2013 dann auch ein Ministerium neu umbenannt worden für digitale Infrastruktur, was es vorher noch nicht gab. Und da hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Was aber das WLAN an den Schulen betrifft, da ist das etwas, was mich wirklich seit Jahren umtreibt, was aber auch vor Ort sehr unterschiedliche Gründe hat. Wir hatten von der Schulfamilie auch in Hamburg, auch von der Elternschaft Klagen, dass sie nicht wollen, dass WLAN an der Schule eingeführt wird. Mein Lieblingsleserbrief in den letzten Jahren in Anführungszeichen eines Vaters war mit der Überschrift WLAN ist das neue Asbest an unseren Schulen. Also nur, dass man auch mal sieht, dass da wahnsinnig viele Widerstände sind. Und es wird ja nicht weniger. Also es ist ja eher so, dass wir auch die Situation haben, dass in Großbritannien schon Funkmasten abgefackelt werden aus Angst vor Strahlung, obwohl wir das Bundesamt für Strahlenschutz haben, obwohl es da ganz viele Studien gibt, dass es eben keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit sich bringt. Und das sind auch noch mal zusätzliche Hürden, die sicherlich auch in unserem Land noch wesentlich stärker zu überwinden sind. Dann kommt natürlich dazu, was mich aber nie geschreckt hat, weil es mir immer egal war, dann kommt natürlich dazu, dass man ständig als Bund gesagt bekommt, misch dich nicht ein, ihr seid überhaupt nicht dafür zuständig, sondern das sollen die Länder eben regeln. Wir haben aber schon zu Beginn dieser Legislaturperiode auch nochmal extra in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir ein zusätzliches Breitbandausbauprogramm machen, speziell auch für Schulen und speziell für Krankenhäuser. Also auch da wurden die Schulen schon vor 2 Jahren noch mal viel verstärkter auch vom Bund in den Blick genommen.
Bei den Schulen haben wir natürlich die Situation, dass der Ausbau an WLAN an den Schulen auch über den Digitalpakt natürlich vorangetrieben werden soll. dabei bisher kaum Mittel beantragt oder abgerufen worden, weil dort ja die Schulen erst ein Konzept erstellen müssen und dann der Schulträger vor Ort den Antrag stellt. Der Schulträger wiederum hat aber auch Sorgen um Folgekosten, die dann in den Kommunen zu tragen sind, sodass die Begeisterung oder sagen wir mal die Dringlichkeit, da tätig zu werden, sagen wir mal, Luft nach oben hat, um die Mittel tatsächlich auch abzurufen und auch in den Schulen aufgrund von Knappheiten von Ressourcen in den letzten halben Jahr bisher wenig gemacht wurde. Auch hilft das jetzt wenig, der Digitalpakt direkt, um die Situation der Fernbeschulung zu verbessern, weil es ja um die Ausstattung in den Schulen geht. Und deshalb auch wichtig, Ihre Daten, die Sie genannt haben, dass in Brandenburg nur 67% der Haushalte, dazu ziehen ja die Lehrer und die Schüler als Haushalte vor Ort, mit schnellem Internet in mehr als 100 Mbit pro Sekunde verfügbar haben. Das heißt, auch aufwendige digitale Tools können dann gar nicht in allen Haushalten vor Ort empfangen werden, weil es den Zugang gar nicht gibt. Das heißt, da ist der Ausbau natürlich dringend notwendig, der natürlich schwieriger ist, auch aus ökonomischen Gründen, auch in der Fläche umzusetzen. Da muss der Bund noch deutlich aktiver werden. Das andere ist in den Schulen.
Wenn ich sagen darf, da gibt es aber auch technische Möglichkeiten. Da haben wir ganz viele Unternehmen auch in Deutschland, die technische Tools zur Verfügung stellen, die ganz, ganz wenig Bandbreite zum Beispiel brauchen. Das ist jetzt überhaupt kein Punkt, dass ich nicht sage, wir brauchen da mehr, braucht man natürlich. Aber wenn Sie sagen, aufwendige technische Tools, da muss man sich das schon auch mal genau anschauen, ob das wirklich immer notwendig ist bei manchen Anbindungen, die dann auch tatsächlich notwendig sind. Und was ich schon erlebt habe in den letzten Wochen und Monaten, dass das auch in allen Umfragen, jetzt nicht nur anekdotenhaft im eigenen Umfeld, sondern auch in allen Umfragen, auch im ländlichen Raum, nicht das Hauptbeschwernis war, dass die Leitungen nicht schnell genug waren, sondern da liegen die Probleme in ganz, ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel, was Sie vorhin alles in Ihrem Vortrag genannt haben, das kann ich alles unterstreichen, dass eben auch tatsächlich Homeschooling für viele bedeutet hat, je nach Schule oder je nach Lehrerin und Lehrer auch sehr unterschiedlich, ob eben Material direkt händisch ausgedruckt in Papierform an der Schule abgeholt werden musste oder ob beispielsweise Lehrer sich auch über Monate kein einziges Mal bei ihren Schülerinnen und Schülern gemeldet haben oder ob digital bedeutet, dass man halt eine E-Mail mit einem PDF bekommt. Das sind natürlich viel mehr die Herausforderungen und die Lehrerinnen und Lehrer, die sich auch einen schlanken Fuß gemacht haben und eben gar nichts gemacht haben. Also wir haben da gar keinen Riss oder keinen Schnitt zwischen den Bundesländern. Wir haben ihn auch nicht zwischen den Kommunen, teilweise noch nicht mal in den Schulen, also beziehungsweise nicht von Schule zu Schule, sondern oft von Klasse zu Klasse. In der 1a läuft es, in der 1b läuft es nicht. Und das hat meines Erachtens auch ganz viel damit zu tun. Was mir besonders gut gefallen hat, da bin ich völlig bei Ihnen, dass zu wenig Autonomie auch an den einzelnen Schulen ist, dass auf der einen Seite die Schulleiter gar nicht das Durchgriffsrecht auch haben in ihr Kollegium. Die sind oft, wenn da Verweigerer da sind, gar nicht in der Lage, das zu sanktionieren. Und auf der anderen Seite nach oben wieder die große Angst vor den Kultusministerien, die mich wirklich auch wahnsinnig macht. Immer diese Angst, oh Gott, was sagt das Kumi, was sagt das Kumi? Auch das ist etwas, wo diese Autonomie in beide Richtungen, nach unten und nach oben, wesentlich mehr gestärkt werden muss.
Natürlich haben Sie recht, dass das nicht das Haupthindernis gewesen ist, das schnelle Internet, weil die Lehrkräfte vor allen Dingen PDFs zum Download eingestellt haben bei den Plattformen, weil Material zum Ausdrucken und eben keine Videokonferenzen oder andere Dinge stattgefunden haben. Hätte man aber viel stärker diese digitalen Tools einsetzen wollen, hätte man in einigen ländlichen Regionen durchaus Probleme. Deshalb brauchen wir auf Dauer auf jeden Fall den deutlich stärkeren Ausbau, der ja auch im Prozess ist, um dann auch mit entsprechend anderen Tools arbeiten zu können. Natürlich ist es kein Problem, solange nur PDFs einfach über Moodle oder so zum Ausdrucken oder zum Anschauen versendet werden. Da braucht man natürlich kaum Bandbreiten. Wir wissen ja von den Studien von Hattie, der Unterrichtsqualität untersucht hat über 800 Meta-Analysen. Das ganz Entscheidende ist, dass man eine kognitiv anregende Unterrichtsstrategie hat, dass es Feedback gibt zu den Lehrkräften, dass es Feedback gibt zu den Schülern, zu den entsprechenden und eine enge Beziehung. Und das ist gerade die Herausforderung, die wir aktuell ja sehen beim Fernunterricht, dass es einzelne Lehrer an einzelnen Schulen gibt, da gebe ich Ihnen recht, die schon hervorragend mit den digitalen Medien umgehen, die sich viel Gedanken machen über anregungsvollen Unterricht, die tolle, auch aus dem Open OER gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich Materialien zu beschaffen, auch frei zugänglich, die da sehr weit sind und auch sehr tollen Unterricht machen. Bei mir beispielsweise der Musiklehrer an unserer Schule, fantastisch, was der an Stoffunterricht angeboten hat in den letzten 12 Wochen, während in Mathematik und Deutsch gar nichts passiert. Und das heißt, das hängt sehr stark von der einzelnen Lehrkraft an, von der Schulautonomie, aber auch von den Möglichkeiten der Schulleitung,
tatsächlich dort auch Vorgaben zu machen. Eltern haben sich beschwert, woraufhin die Schulleitung geantwortet hat, das entscheiden die Lehrer selbst, wie sie unterrichten. Und da kann ich keine Vorschriften machen. Und das andere natürlich ganz Entscheidende dabei ist die Fähigkeit dazu. Oft ist die Haltung auch eine Frage der Kompetenz. Und wenn ich dort natürlich keine Schulungen gemacht habe und auch wenig Erfahrung habe und mich nicht auskenne in den Möglichkeiten, die ich habe und in den Chancen, dann bin ich da nicht so weit. Und eigentlich bietet ja die Digitalisierung eine riesen Chance auf Zusammenarbeit der Lehrkräfte. Wenn also in einer bestimmten Region 40, 50 Lehrkräfte in Mathematik die sechste Schulklasse mit Fernunterrichtsmaterialien bestücken, wenn die zusammenarbeiten würden und sich austauschen und Material entwickeln und dann entsprechend das Ganze über Sharing weiterverbreiten, könnte man gigantische Qualität erreichen bei gleicher Arbeitsleistung. So aber ist es bisher die Kultur, dass die Lehrer eher für sich alleine arbeiten und diesen Austausch gar nicht in ihrer Praxis kennen. Das heißt, wir brauchen eine kulturelle Veränderung in Richtung von mehr Austausch, Zusammenarbeit und gemeinsam arbeiten an Inhalten. Und das bietet die Digitalisierung ja gerade über Austauschformate. Dann, es darf eigentlich nicht sein, dass in der 6a ein toller Unterricht stattfindet in Mathematik und in der 6c nichts passiert. Man könnte einfach die Aufgaben der 6a auch in die 6c transferieren. Das ist nun wirklich kein Aufwand. Passiert aber nicht. Wenn jemand mit einem Tool auch bei uns im Institut schon sehr gut zurechtkommt, dann unterstützt er die Kollegen und weist die an und unterrichtet die. Und es gibt sehr viel auch Zusammenarbeit und Weiterbildung über die Lehrkräfte oder über die in normalen Unternehmen zwischen den Personen, dass man sich austauscht und dem anderen zeigt, wie ein neues Programm funktioniert. Und gerade Lehrer sind ja darin geschult zu unterrichten und haben ein pädagogisches Verständnis. Und wenn es an den Schulen jetzt sehr, sehr gute Lehrkräfte gibt, die in dem Bereich sehr weit sind, dann sollten die auch innerhalb der Schule andere Lehrkräfte in dem Bereich unterstützen. Wir wissen aber bisher aus der ICLS-Studie, dass es sehr, sehr wenig Unterrichtshospitation gibt, dass es sehr wenig Zusammenarbeit in dem Bereich gibt. Da sind andere Länder deutlich weiter. Auch da ist ein Kulturwandel dringend nötig, damit wir auf Dauer die Chancen der Digitalisierung dann auch für den Unterricht nutzen können.
Also man merkt es ganz deutlich, wo sich wirklich Schulleitung, Kollegium schon seit Jahren darum kümmern, was dann auch die Erfolge bei den Schülerinnen und Schülern sind. Ich bin Schirmherrin schon seit, ich glaube, fast 10 Jahren von der Mädchenrealschule in Oberbayern. Da darf kein einziges Mädchen mit der mittleren Reife die Realschule verlassen, wenn sie nicht programmieren kann. Das gehört einfach ganz normal dazu. Ist auch für die Schülerinnen überhaupt nichts Aufregendes, sondern das ist so, wie Sie es beschrieben haben, entweder von den Fachbetreuern, aber auch Peer-to-Peer-Netzwerke, wo halt eben dann die Zehntklässler schon bei den Siebtklässlern anfangen oder bei den Fünftklässlern und sich da gegenseitig unterstützen, die ihr eigenes Merchandising vertreiben in dem eigenen Online-Shop, den sie programmiert haben und. So. In der Nachbarrealschule kann es eben gar keiner. Und deswegen ist es da das Spannende, dass gerade auch in dem ganzen Bereich, in dem Cluster, in dem das ist so im nördlichen Oberbayern, Schrobenhausen, wo auch viel Industrie auch teilweise noch da ist, dass dann plötzlich die Industrie auch verstärkt IT-Fachkräfte hat, die dann weiblich sind. Also da auch schon mal ein ganz positiver Nebeneffekt. Die haben nicht so diese Herausforderungen, wie es vielleicht in anderen Bereichen ist. Gleichzeitig geht es aber nicht nur um Programmieren, es geht um so Themen wie Computational Thinking. Da weiß jeder, was ein Algorithmus ist. Die können mit KI, mit Quantencomputing was ganz anderes anfangen als eben normal. Das heißt, da ist wirklich dieser Satz, dass man fürs Leben ausgebildet wird und nicht nur für die Schule lernt, ein ganz, ganz anderer. Aber warum hat es da all die Jahre funktioniert? Weil da eben auch, das ist eine Schulleiterin mit einem sehr engagierten Fachlehrer, weil die beide zum Beispiel komplett angstfrei sind, was das Thema Kultusministerium betrifft. Die machen es halt einfach so. Eigentlich ist das Entscheidende, dass schon in den Köpfen sich was ändert. Deswegen sehe ich die Krise schon als Chance, weil man jetzt nicht mehr sagen kann, dass es ein Luxus ist, wenn wir digitale Bildung haben, sondern weil man schon sagen kann, wenn wir es nicht tun, versündigen wir uns an unseren Kindern und ich brauche gar kein Virus. Ich kann auch eine Situation haben, dass Blitzeis ist und an dem Tag kein Unterricht stattfindet. Wir hatten in meiner Kindheit einen Tag mal sturmfrei. Es kann wieder irgendwo ein Vulkan ausbrechen. Es ist ja nicht so, dass es immer gleich ein Virus sein muss. Oder man kann es auch umdrehen. Warum kann es nicht grundsätzlich sein, dass in den älteren Jahrgängen, wo ich keine Mutter, keinen Vater, keine Oma brauche, die den ganzen Tag Händchen hält, so ab der 8., 9. Klasse, wo ich grundsätzlich einen Homeschooling-Tag habe, was wieder positive Effekte auf Mobilität, auf Umwelt, CO2, NOx-Ausstoß hätte, wo man andere Projekte anstoßen könnte, kann auch möglich sein. So, und deswegen denke ich, dass man es umgekehrt denken muss, was wollen wir eigentlich? Wollen wir gar nicht mehr diese Präsenz? Wir kennen auch alle diese Studien, was den Biorhythmus angeht, dass man nicht im Winter um 6 Uhr aufstehen muss, um jeden Tag um 8 in irgendeinem Klassenzimmer zu sitzen. Deswegen kein Luxus, eine Notwendigkeit, aber ist natürlich auch jetzt mal in Ihre Richtung publizistisch, würde ich mich halt auch freuen, wenn nicht auf jeder Spiegel-Bestsellerliste immer nur diejenigen, die digitale Demenzbücher verkaufen, an Nummer 1 stehen, weil man damit natürlich mit der Angst der Menschen Kohle machen kann, aber nicht mit den Vorteilen und mit den Segnungen, die eben die Digitalisierung auch in dem Bereich mit sich bringt. Ja, das Entscheidende ist, dass tatsächlich sich vor Ort an den Schulen angeschaut wird, was vielleicht schon funktioniert hat und was nicht funktioniert hat, weil es wirklich extrem individuell halt einfach ist, individuell läuft, weil es natürlich einen Unterschied macht, wo die Schule ist, weil es einen Unterschied macht, welche Schulform es ist und weil es einen riesengroßen Unterschied natürlich macht, wie alt die Kinder auch sind und in welchem Verhältnis dann auch Analoges und Digitales ihnen dann also auch gezeigt wird, beigebracht wird, weil man schon feststellen muss, dass gerade auch in der Grundschule, da muss ja nie Neugierde geweckt werden, die ist halt einfach da, sondern die muss eben gestillt werden an der Stelle. Und dass man vielleicht, was man jetzt auch aus Corona in vielen Schulen als notwendiges Übel jetzt gemacht hat, also ich kenne es aus ganz vielen Bundesländern, die haben jetzt an die Eltern Briefe verschickt, wo drin steht, wir übernehmen die Noten aus dem Halbjahr. Und es kann sich niemand mehr verschlechtern bis zum Schuljahresende, aber es ist jedem Schüler individuell ermöglicht, sich zu verbessern. Das heißt, man kann auch nochmal diese digitalen Tools nutzen, die individuellen Absprachen auch zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, um zu sagen, ich möchte für mich genommen genau in dem Fach und in dem Fach einfach besser werden. Und die Zeit sollte dahingehend genutzt werden. Vielleicht trotzdem noch eine analoge Anmerkung. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass, also ich persönlich finde es nicht glücklich, dass wir überall jetzt schon sagen, dass wir ganz normal in den Regelbetrieb nach den Sommerferien kommen. Ich glaube schon, dass wir immer noch da sehr achtsam sein müssen. Man sieht es jetzt auch an Israel, wie eben auch nach den Lockerungen, auch gerade in den Schulen, wieder die Infektionen auch wieder gestiegen sind. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät, dass wir zwar keine Krise brauchen, aber die meines Erachtens immer noch haben. Und dass man auch das immer im Hinterkopf hat, auch zu wissen, dass man auch von einem Tag auf den anderen einfach umschalten kann. Dass das jedem völlig klar ist. Ich habe eine Verbesserung erlebt, insgesamt in den 3 Monaten vom Anfang, vom ersten Tag, wo keine Schule war, bis zum Ende. Ich glaube, da sind 3 Monaten wahnsinnig viel passiert, auch an Learnings, auch an Doings dann tatsächlich. Aber dass wir wieder zu einem Davorkommen, dass ich jetzt schon Zuschriften bekomme in mein Büro von Besorgten, egal ob aus der Lehrerschaft oder aus der Elternschaft, dass sie sagen, ja, alles, was jetzt erlaubt war, wird uns wieder weggenommen, weil man sich eben auf bestimmte Datenschutzregeln zurückzieht, die alle lösbar sind. Ich will überhaupt nichts gegen den Datenschutz sagen, was alles lösbar ist. Und vielleicht ein ganz letzter frommer Wunsch, der mir ja schon nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter immer aufgefallen ist. Ich finde, dass die Eltern viel zu leise sind und viel zu wenig einfordern. Also man geht für alles auf die Straße, ich überspitze jetzt mal, aber dass wirklich auch mal so gesamtgesellschaftlich einmal auch sagt, nee, wir lassen uns das nicht gefallen oder auch das, was an bestimmten Schulen abgegangen ist oder beziehungsweise nicht abgegangen ist, dass man das so schluckt, dass Eltern auch immer denken, sie müssen alles, was ihnen da so vorgesetzt wird, auch einfach so übernehmen und dürfen nicht aufbegehren, dürfen sie nämlich schon. Und da würde ich mir einfach auch noch ein bisschen mehr eine lautere Stimme wünschen. Da, wo ich herkomme, sagt man immer, das am lautesten schreiende Kind wird zuerst gewickelt und vielleicht muss da an der einen oder anderen Stelle eben noch etwas lauter geschrien werden, um dann auch die Bedürfnisse für die Kinder dann erfüllen zu können.
Ich glaube, in manchen Ländern und auch in manchen Städten gab es sehr laute Elternbeiräte. Also auch in NRW gibt es die und in Baden-Württemberg weiß ich es auch. Aber Herr Plünicke, Sie sollen auch noch sagen, wie das am besten vorbereitet werden soll.
Ja, ich würde mir wünschen, dass es gibt ja 2 Gruppen an Akteuren in dem ganzen Prozess in den Schulen, die Digitalisierung vorantreiben wollen und die gerne zurück zum Vor-Corona wollen. Und dass man die Lehrkräfte und andere, die jetzt in den Sommerferien massiv in Weiterbildung gehen, gucken, was gibt es an Open Education Resources, wie kann ich meinen Unterricht gestalten, wie kann ich die Schule verbessern, dass man die wertschätzt, dass man die Positivbeispiele an Schulen, wo es gut läuft, dann herausstellt, vielleicht auch in den Medien sichtbar macht, tolle Schule, so kann es auch gelingen, damit dann auch die Lehrer, die Eltern, wie Sie sagen, mit guten Beispielen auf die Schulleitung hingehen können und können sagen, gucken Sie mal hier bei den Schulen XYZ, da läuft das so, wieso ist das bei uns nicht möglich? Mhm. Wenn man über diese guten Beispiele, die man dann herausstellen kann, kann man natürlich in dem System auch nochmal einen Schwung nach vorne als Leuchtturm, als Best Practice, dann die unterstützen, die auch in die Richtung weitergehen wollen. Das wäre mein Wunsch. und dass wir dadurch natürlich bei dem ganzen Thema jetzt nicht aufhören, nicht zurückfallen, weil wir denken, nach dem Sommer gibt der Regelbetrieb wieder los.
Einen Satz ergänzen, weil ich habe auch durch diese Veranstaltungen, die wie so eine Perlenkette sind, wir haben auch einen Schulhackathon gemacht, ich habe ein Barcamp letzten Samstag gemacht mit ein paar tausend Beteiligten, dass wir auch so ein Netzwerk jetzt schon geschaffen haben, dass die auch gegenseitig wissen, wen kann man anrufen und sich auch gute Erfahrungen auch aus Schulen aus anderen Bundesländern eben hören, weil das ist so dieses, manche fühlen sich wirklich so, die da ganz weit sind, haben sich all die Jahre gefühlt wie so Geisterfahrer, wo sie nicht wussten, ob sie diejenigen sind, die in die falsche Richtung fahren oder ob alle anderen eben da schief gewickelt sind. Und das brauchen sie auch, so ein Netzwerk an Unterstützung. Übrigens auch, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, aber auch so alle Akteure an einen Tisch, auch die Schulbuchverlage, was ja auch manchmal wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, um da neue Inhalte dann auch zeitgemäß darstellen zu können. Und dieses Netzwerk, da sind wir auch im Gespräch, auch mit dem Bundesministerium Bildung und Forschung, dass da auch so eine Plattform geschaffen wird, wo ein stetiger Austausch, ein stetiges Finden auch da ist, weil das Entscheidende auch ist, hat man jetzt auch gemerkt, dass so Technik auch erlebbar ist und dass viele ihr Aha-Erlebnis hatten, dass es gar nicht wehtut, dass es ganz im Gegenteil ihr Leben bereichert, ihren Alltag leichter macht und dass es nicht leichter ist, jedes Jahr die gleiche Matrize wieder rauszuholen, sondern dass es auch wirklich leichter ist, in dem Austausch, in dem Teilen, dass sie auch mehr Freude, glaube ich, auch an ihrem Job zukünftig haben werden, bin ich zumindest fest davon überzeugt.
Das waren Staatsministerin Dorothee Beer und Axel Plünnecke aus Berlin zu den Ergebnissen des Bildungsmonitors der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Willkommen zur Wochenvorschau für die kommende Woche. Am Mittwoch gibt es wieder unsere Sendung mit Dennis Lieske auf Antenne Düsseldorf ab 19.04 Uhr mit Interviews, Reportagen, Nachrichten aus den Unternehmen und der Unternehmerschaft. In den Düsseldorfer Ferien gibt es neue Workshop-Angebote in den Bereichen Handwerk, Technik, Kultur und Berufsorientierung. Während der gesamten 6 Wochen können Schüler ein- und mehrtägige Workshops besuchen für alle Altersklassen der Klassen 1 bis 13, für alle Schüler und aller Schulformen. Das Angebot wird von Lehrkräften und Experten begleitet und ist komplett kostenlos. In den 5 einzelnen Programmprojekten können sich die Teilnehmer von Robotik, 3D-Druck und Animationsprogrammierung, von Videospielen über kreatives Gestalten mit Holz, Metall, Elektro und Farbe bis hin zu kulturellen Erlebnissen in den Bereichen Medien, Recycling, Upcycling und Theater erproben. Beteiligt sind auch unser ZTI, Zukunft durch Industrie, an der Fennhauser Allee und unsere Girls und Boys Akademie der Stiftung Pro Ausbildung. Alle Informationen gibt es unter www.kommunale-koordinierung.com. Und damit geht auch unser Podcast wieder zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, auf Antenne am Mittwoch oder auch an dieser Stelle am kommenden Freitag. In unseren letzten Worten hören wir heute einen Klassiker, das berühmte Ja-Nein-Interview mit Friedrich Nowotny und Willy Brandt. Mein Name ist Christoph Sochert, bleiben Sie uns gewogen und gesund.
War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
Ja.